Die GEZ ist die gemeinsame Stelle der Landesrundfunkanstalten und ist diesen Weisungs unterworfen. Sie betreibt so etwas wie die elektronische Buchhaltung für die Rundfunkanstalten und die Ermittlung der Beitragsschuldner und die Beitreibung der Beiträge. Das ist eine Verwaltungsaufgabe, die auf jeden Fall erledigt werden muss. Wenn irgendjemand sagt, man sollte das vielleicht einer anderen Behörde oder einer anderen Stelle übertragen, würde die Situation sich kaum ändern, denn diese andere Stelle müsste im Wesentlichen dasselbe tun, wie die GEZ jetzt tut. Nun, zweitens zu den datenschutzrechtlichen Bedenken. Manche monieren die Größe der Datensammlung bei der GEZ. Bei der GEZ sind also die Daten der Landesrundfunkanstalten zusammengefasst. Und das muss so sein, weil eben sehr vieles anstaltsübergreifend, länderübergreifend zu verwalten ist, seien es Betriebsstätten von Unternehmen, die auf mehrere Länder verteilt sind, sei es Umzugsfälle und so weiter. Also Größe der Datensammlung wird moniert, aber auch die Art der gespeicherten Daten. Und da komme ich zu einem interessanten Punkt, der in der Diskussion auch sich schon herauskristallisiert hat. Wenn Sie an die vielen Fälle der Befreiung von der Rundfunkbeitrag künftig oder der Ermäßigung der Beitragspflicht auf ein Drittel Nebenwohnungen denken, dann kommen Sie natürlich dazu, dass dafür auch Belege, Angaben gesammelt werden müssen. Irgendwie muss derjenige, der Gebühren oder Beiträge sparen will, ja nachweisen, dass der Tatbestand des Gesetzes oder des Staatsvertrags erfüllt ist, auf den er sich stützt. Also kommen zum Beispiel auch Sozialdaten bei Sozialhilfeempfängern an die Rundfunkanstalten bzw. die GEZ. Weiteres Monitum aus datenschutzrechtlicher Sicht, das sind die Methoden der Ermittlung von Beitragsschuldnern. Hier wird immer wieder gesagt, dass die Beauftragten der Anstalten so etwas wie Schnüffelei betrieben. Oder es wird auch moniert, dass von privaten Adresshändlern Anschriften gekauft worden sind und ihrerseits abgeglichen worden sind mit den vorhandenen Anschriften. Das sind die Grundbedenken, die regelmäßig geäußert werden. Das bezieht sich dann in der konkreten Auseinandersetzung zum Teil auf einzelne Bestimmungen des Entwurfs des Staatsvertrages, bei denen dann etwa über die Auskunftspflicht von Dritten im Zusammenhang mit Ermittlern die Rede ist oder über die Beschaffung von Daten durch einen Abgleich mit anderen. Ich komme dann auf diese Bedenken in der juristischen Übersetzung zurück. Noch einmal zu groß, das heißt, es wird bezweifelt, dass diese Daten erforderlich seien. Die Stellungnahme liegt auf der Hand. Es geht um die 42 Millionen Beitragsschuldner und die dazu erforderlichen Daten, dass das nur Grunddaten sind, im Wesentlichen Name und Anschrift, habe ich schon angedeutet, will ich nachher gleich noch weiter ausführen. Manche Vorschriften, wird weiter gesagt, seien zu unbestimmt. Auch darauf gehe ich gleich ein, ich will nur die Bedenken erst nochmal deutlich machen. Und schließlich wird als datenschutzrechtliches Bedenken angeführt, dass es ein Prinzip der Datenvermeidung oder Datensparsamkeit gebe. Danach müssten zum Beispiel die Daten für die Befreiung vom Beitrag oder die Ermäßigung des Beitrags, die sind sozusagen des Teufels, dass die gespeichert werden, ist nach dieser Ansicht datenschutzrechtlich falsch, vielleicht sogar rechtswidrig, aber da fragt man sich natürlich, wie denn die Befreiung oder Ermäßigung sonst zustande kommen solle. Die Datenschützer sagen teilweise, und das war auch Gegenstand einer Besprechung, an der ich teilnehmen durfte, am 7. September mit den Datenschützern. Eine Anhörung ist dazu erfolgt, zu diesen und den gesamten Datenschutzfragen. Die Datenschutzbeauftragten haben da tatsächlich gesagt, man müsse auf die Möglichkeit der Befreiung oder der Ermäßigung verzichten, weil dadurch zu viel Daten gespeichert würden. Weil das nötig sei, dann zu viel Daten zu speichern. Ich habe mir in dem Zusammenhang erlaubt zu sagen, dieses Prinzip der Datensparsamkeit oder Datenvermeidung ist, wenn es so verstanden wird, schlicht weltfremd. Es ergibt sich auch nicht aus der Verfassung, sondern es ist ein Paragraph des Bundesdatenschutzgesetzes, der aber immer voraussetzt, dass die Daten erforderlich sind. Nur bei erforderlichen Daten muss dann weiter gefragt werden, ob zu ihrer Verarbeitung noch Hilfsdaten nötig sind oder wie man damit umgeht. Jedenfalls ist es eine fragwürdige Geschichte aus Datensparsamkeit, materielle Belastungen den Menschen aufzuerlegen. Ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Aber noch einmal, dritter Schritt, die rechtliche Stellungnahme insgesamt in schönen geordneten Schritten. Erforderlichkeit. Es geht um die Umsetzung der Aufgabe, die vielen, vielen Millionen Beitragspflichtigen zu erfassen und die von ihnen zu leistenden Beiträge festzusetzen, ihnen zuzuordnen und einzutreiben und zu verbuchen. Nicht angemeldete Beitragsschuldner können erst befragt werden, wenn Name und Anschrift bekannt sind. Und dazu, und nur dazu, bedarf es der Ermittlungen mit Hilfe der Meldebehörden. Also die Aufgabe, die der GEZ im Auftrag der Landesrundfunkanstalten gestellt ist, erfordert es, die Namen und Anschriften aller Beitragsschuldner festzustellen und entsprechend dann damit umzugehen bei der Beitreibung. Und dazu muss man dann wissen, dass schon bisher ein regelmäßiger Abgleich stattgefunden hat und weiter stattfindet, der Daten, die bei der GEZ vorhanden sind, mit den Änderungsmitteilungen der Einwohnermeldeämter. Das sind 2100 Ämter, glaube ich, in der Bundesrepublik. Also eine Vielzahl von einzelnen Änderungsmitteilungen wird bei der GEZ verarbeitet, insbesondere in diesem Zusammenhang hier sind es die An- und Abmeldung von Menschen bei der Meldebehörde und der Tod von Personen. Das ist auch alles bundes- und landesrechtlich schon lange ausdrücklich erlaubt. Es gibt ja das Bundesmelderechtsrahmengesetz und der Bund hat im Zuge der letzten Föderalismusreform noch die ausschließliche Kompetenz fürs Meldewesen bekommen. Der hat aber zugelassen, und das gilt weiter, dass die Länder ihre Meldebehörden verpflichten, solche Änderungsmitteilungen regelmäßig zu geben. Und dies ist zum Beispiel in einzelnen Ländern auch so geregelt, dass nur ein automatisiertes Verfahren zulässig ist. Ich will Ihnen dazu mal Vergleichsfälle nennen, was mit den Meldebehörden, Meldedaten sonst so geschehen kann. Man stellt sich das ja vielleicht als normaler verwalteter Bürger nicht so vor, was da tatsächlich geschieht. Also die Meldebehörden stehen für zahllose Zwecke zur Verfügung. Das ist in dem besagten Melderechtsrahmengesetz geregelt. Auch private Interessenten erhalten ja Auskünfte aus den Melderegistern, zum Beispiel um Schadensersatzforderungen aus Autounfällen geltend zu machen oder so etwas. Und man kann auch Gruppenauskünfte bekommen. Das ist ein ziemlich offenes Register. Und diese regelmäßige Übermittlung an die Rundfunkanstalten, die ist nun so geregelt, dass dort bestimmte Datenarten ausdrücklich zur Übermittlung zugelassen sind. Etwa in NRW gibt es eine Verordnung, da steht ausdrücklich Datenübermittlung an den WDR. 7 Datenarten, einschließlich des Sterbetags, der ist ja auch dann wichtig für die Berechnung des Auslaufens der Gebühr. Und in solch einer Verordnung, da stehen dann auch ganz andere Übermittlungen noch drin, zum Beispiel an die Finanzbehörden. Paragraph 5, das eben war Paragraph 14, jetzt Paragraph 5 dieser NRW-Verordnung heißt es, Datenübermittlung an Finanzbehörden sind zur Erfassung der Einwohner für Zwecke der Besteuerung sowie zur Sicherung des Steueraufkommens nötig. Da sind 11 Datenarten zugelassen, auch relativ harmlose Daten alles. Bei den Meldedaten, die an den WDR gehen, sind 7 Datenarten. Die anderen Länder haben ähnliche Bestimmungen. Ich könnte Ihnen das im Einzelnen vorlesen, die fragen vielleicht nach, ich habe die Texte da. Nur um deutlich zu machen, dass solche Regelungen zum Teil durch Gesetz, zum Teil durch Verordnung schon lange gelten, das ganze Meldewesen durchgeregelt ist und niemand bisher daran Anstoß genommen hat. Während die regelmäßigen Mitteilungen, die ich eben erwähnt habe oder abrufe, nur die Änderungen betreffen, die bei den Meldebehörden eingehen, sollen bei der Umstellung des Verfahrens nunmehr auch einmalig der Meldebestand der verschiedenen Meldebehörden mit dem Datenbestand der GEZ abgeglichen werden. Hier geht es um 8 Datenarten. Sie sind in § 14 des Vertrages, Absatz 9, einzeln aufgeführt. Im Kern geht es auch hier um Namen und Anschriften, denn die wollen die Rundfunkanstalten haben, brauchen sie. Dass man so einen einmaligen Abgleich zusätzlich zu den regelmäßigen Kontrollmitteilungen macht, liegt daran, dass jedes Register und gerade auch die Meldebehörden im Laufe der Zeit veralten, unrichtig werden, unvollständig werden. Der geplante Abgleich soll in den ersten 2 Jahren nach Inkrafttreten des Staatsvertrages, also 2013 und 2014, stattfinden. Dazu müssen wir die 2100 Meldebehörden ihren Teil beitragen. Das ist eine riesige Verwaltungsarbeit mit großem Aufwand. Das wird dazu aber beitragen, dass dann die Beitragsschuldner ermittelt werden, die bisher nicht registriert sind. Andererseits bedeutet das auch, dass bei solchen Abgleichen sofort ungefähr 90% der Daten wieder gelöscht werden, weil die Betroffenen schon gemeldet sind, weil ungefähr 9/10 der möglichen Schuldner sich schon entsprechend gemeldet haben oder bei vielen eben auch gar keine Beitragspflicht vorhanden ist. Wenn Sie etwa mit jemand in einer Wohnung zusammenwohnen, der schon selber Vollzahler ist. Und dass damit nun kein Unfug geschieht, dafür ist eine Löschungspflicht vorgesehen im Staatsvertrag. Die Einzelheiten dürften Sie nicht interessieren. Es gibt ein bisschen zarte Kritik daran, dass die Löschung spätestens erst 12 Monate nach dem Abgleich stattfinden soll. Das ist die Bearbeitungszeit, die nötig ist, um diese Mengen zu durchforsten und klar zu werden, wer ist nun Beitragsschuldner, wer nicht. Und dafür braucht man eine gewisse Zeit. Ich halte das angesichts des Volumens der Arbeit für angemessen. Das heißt aber auch, die Regelung im Staatsvertrag begründet keinen neuen Super-Datenbestand, kein bundesweites Melderegister, wie immer schlagwortartig gesagt wird. Das geht schon deshalb nicht, weil die Daten in einer Einbahnstraße zur GEZ geliefert worden sind, die zugleich Sackgasse ist. Die bleiben dort und sie werden nicht abgefragt, sie dürfen nicht abgefragt werden, sie können auch nicht abgefragt werden, es sei denn, es geht vielleicht irgendein wilder Hacker ganz besonders streng, pfiffig daran, ich weiß es nicht. Dann allerdings fragt sich außerdem, welches Interesse derjenige haben sollte, der solche Daten dann abruft, denn er kann sie einfacher und bequemer bei den Meldebehörden erfragen, wenn er irgendeinen Anlass hat. Die Melderegister sind, wie gesagt, weit offen für die Geltendmachung berechtigter Interessen. Anderer Punkt, die Unbestimmtheit. Darauf will ich auch nochmal besonders eingehen. Vorschriften sollen angeblich unbestimmt sein. Das ist auch diskutiert worden in der Anhörung mit den Datenschutzbeauftragten. Und es ist klar geworden, wie ich auch in meinem Gutachten vorher schon festgestellt hatte, dass diese Unbestimmtheiten zum Teil gar nicht datenschutzrechtliche Bedeutung haben, sondern wie andere Paragraphen eben auch nicht immer 100% scharf sind. Also etwa der Wohnungsbegriff, dass man da mit fantasievollen Auslegungsmethoden dann nochmal versuchen kann, da eine Unklarheit festzustellen oder sich einen Fall zu überlegen, in dem die Aussage des Gesetzes nicht ganz klar ist. Das kommt immer wieder vor. Solche Dinge haben aber mit dem Datenschutz gar nichts zu tun. Datenschutzrechtliche Fragen treten nur auf, wenn es also um die Erforderlichkeit geht oder um die bestimmte Art der Daten, die vielleicht einen besonderen Schutz verlangt. Einzelne Bestimmungen über die Auskunftspflicht Dritter im Zusammenhang mit den Ermittlungen oder über die Erhebung personenbezogener Daten bei öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen, die werden als sehr weitgehend angesehen, sind es aber nicht, wenn man genau hinschaut, wenn man sich genau anschaut, welche Voraussetzungen außer der Einleitungsformel des jeweiligen Satzes aufgestellt sind. Also ich möchte hier, um nicht jetzt zu lange im Voraus zu reden, im ersten Teil zu reden, auf meine Ausführungen zu § 9 Absatz 1 und 11 Absatz 4 des Staatsvertragsentwurfs verweisen. Das sind also, wie gesagt, scheinbar weitgehende Befugnisse, die tatsächlich auf das Erforderliche eingeschränkt sind. Und selbstverständlich gilt nach allgemeinem Verwaltungsrecht, dass die Anwendung besonders belastender Methoden, also Erforschung irgendwelcher zusätzlicher Lebensverhältnisse gar, in allerletzter Linie überhaupt erst in Betracht kommt, wenn alle anderen Mittel versagen sollten. Und auch dann sind sie zum Teil so aufwendig oder gar ihrerseits verboten, weil zu weit eindringt in die Privatsphäre, dass sie faktisch nicht angewendet werden. Also man darf sich nicht vorstellen, dass die GEZ jetzt alle Fantasie daran setzt, irgendwelche Geheimnisse der Bürger zu erkunden. Davon kann keine Rede sein. Dagegen spricht schon der Massencharakter der Datenverarbeitung. Ist ja völlig unmöglich, bei solchen vielen Millionen von Daten dann im Einzelfall mal so quasi detektivisch wie im Krimi vorzugehen. Das ist nicht der Fall. Die GEZ ist auch kein obskures Callcenter, das vielleicht also dann irgendwelche wilden Telefonate da startet. Schließlich Datenspeicherung, Datenvermeidung. Ich habe schon angedeutet, dass dieser Grundsatz nur gelten kann, soweit überflüssige Daten im Gespräch sind. Überflüssige, nicht für die Zweckerfüllung erforderliche Daten dürfen natürlich nicht erhoben werden. Aber wenn die rechtliche Regelung, die materiell rechtliche Regelung, hier die beitragsrechtliche Regelung ist erfordert, dann ist die Nutzung der Daten selbstverständlich zulässig. Auch wenn ohne diese Regelung weniger Daten verarbeitet würden. Ich erinnere nochmal an das Beispiel Voraussetzungen der Befreiung von der Beitragspflicht oder von der Ermäßigung. Die Datenschutzbeauftragten haben übrigens in einem Fall selbst vorgeschlagen, eine Angabe zusätzlich zu erfassen, nämlich den Mitbewohner einer Wohnung. Wenn man sich vorstellt, dass ja häufig Leute ausziehen, gerade aus Wohngemeinschaften. Es gibt auch sonst aller möglichen Fälle von Umzug, Auszug oder Versterben von Mitmenschen. Dann soll die Rundfunkanstalt nicht bei Null anfangen, jetzt erst wieder umständliche Ermittlungen mit Meldebehörden oder Beauftragten anstellen müssen, sondern soll schon den Namen zumindest eines Mitbewohners, so habe ich das vorgeschlagen, aber vielleicht auch aller Mitbewohner haben, aller Volljährigen, die dann angeschrieben werden können. Das ist ja eine ganz harmlose und freundliche Methode zu schreiben. Bitte erklären Sie, ob Sie Wohnungsinhaber sind. Das ist dann der Gegenstand dieser Frage. Dann können die Betroffenen antworten, können sagen, nein, das ist nicht so oder wie immer. Und dann kann man sich um den Einzelfall streiten. Da braucht man gar nichts weiteres an Datenhintergrund. Und diesen Vorschlag der Datenschutzbeauftragten, die in der Besprechung neulich, finde ich sehr hilfreich und Ähnliches habe ich also auch, wie gesagt, schon vorgeschlagen, sodass man auch insofern nicht sagen kann, weniger Daten ist besser. Das führt in die Irre. Nicht immer führen weniger Daten dazu, dass die Interessen des Betroffenen besser gewahrt werden. Im Gegenteil, das kann genau umgekehrt laufen. Zusammenfassung. Erstens, es gibt durch die Umstellung des Verfahrens kein neues bundesweites Register, bei dem Behörden oder private Erkundigungen einziehen können. Zweitens, es werden weniger Daten, genau weniger Datenarten gespeichert als bisher, weil die Geräte nicht mehr registriert werden. Drittens, die Daten werden nur für den Zweck der Rundfunkfinanzierung genutzt, also für die Ermittlung der Schuldner und die Beitreibung der Beiträge. Ein Adressenhandel oder sonstige Weitergabe der Daten findet nicht statt, sodass die Gefahr des Missbrauches nicht besteht. Viertens, die Funktion der Beauftragten nimmt ab, ihre Bedeutung wird geringer. Vielleicht braucht man sie künftig nur noch in ganz geringem Ausmaß oder gar nicht mehr. Das gilt entsprechend für die zugekauften Adressen, die man wahrscheinlich nur noch in geringem Ausmaß benötigt oder eben auch gar nicht mehr. Fünftens, wer die Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände erhalten will, also insbesondere die soziale Komponente der Beitragsregelung, muss auch die Angabe und den Nachweis der konkreten Voraussetzungen zulassen. Es geht ja nicht anders. Jemand, der sagt, ich bin aber Sozialhilfeempfänger und kann deshalb den vollen Beitrag nicht zahlen, der muss das irgendwie belegen. Darüber gibt es dann noch Verfahrensüberlegungen, wie das am besten zu geschehen hat, sage ich gerne auf Nachfrage. Letztlich bleibt unklar, welches schützenswerte Interesse denn verteidigt wird, wenn die Ermittlung von Schwarzsehern und Schwarzhörern erschwert wird. Die Landesrundfunkanstalten müssen Beitragsgerechtigkeit anstreben. Beitragsgerechtigkeit, das heißt die Verteilung der Last auf alle Verpflichteten. Wenn viele nicht zahlen, müssen die Beiträge erhöht werden. Das sage ich auch zu der Bemerkung in einem Artikel in einer sehr seriösen Zeitung, wo es heißt, niemand soll der neuen Gebühr mehr entkommen. Richtig. Das ist aber kein Grund gegen die jetzt geplante Regelung. Es galt schon für die frühere Regelung, dass möglichst niemand sich drücken soll vor dieser gemeinsamen Last. Und es gilt auch in Zukunft. Wobei selbstverständlich ist, dass auch in Zukunft nicht eine hundertprozentige Erfassung der ganzen Bevölkerung möglich ist und eine Beitreibung oder gar Zwangsbeitreibung der Entgelte, dass das durchgeführt wird. Aber die Rundfunkanstalten sind verpflichtet, sich um diese gleichmäßige Erhebung der Beiträge zu bemühen. Und sie sind dazu auch von den Rechnungshöfen und der KEF immer wieder aufgefordert worden. Das Beitragsvolumen muss ausgeschöpft werden und es sollen möglichst alle ihren Beitrag erbringen. So viel zunächst aus meiner Sicht. Ich bin gern bereit, Fragen zu beantworten.
Ergänzungen von hier vorne, das noch nicht, dann Fragen.
Also ich habe eine Frage, ob der jüngste Entwurf schon Berücksichtigung fand bei dem Gutachten vom 17. August?
Ja, so ist es.
Wann wurden Sie beauftragt und von wem? Weil beim letzten Gutachten, beim Kirchhoff-Gutachten, gab es da widersprüchliche Äußerungen. Deswegen nur der Hintergrund der Frage, von wem wurden Sie genau beauftragt?
Von ARD und ZDF, den beiden Justiziaren, die für die Anstalten gehandelt haben.
Und wann?
Wann war das? Im August oder Juli?
Es war Anfang August. Und wir haben natürlich aber dafür gesorgt, dass sozusagen der Stand des Entwurfs 17.8., der jetzt auch Gegenstand der Anhörung am 11. Oktober ist, dass der Herrn Professor Bull sozusagen zur Verfügung stand, sodass er dann im Laufe, es war für ihn etwas aufwendiger, weil er dann sozusagen immer von uns wieder mit Material versorgt wurde, aber der Stand des Gutachtens September 2010 berücksichtigt genau diese Fassung des Staatsvertragsentwurfs.
Letzte Frage. Für das Gutachten ist ja nötig, vielleicht die öffentlich geäußerte Kritik mit einzuarbeiten, oder haben Sie unbeeindruckt von den Landesbeauftragten für Datenschutz gearbeitet und ungeachtet der, Sie sagten zwar kurz mal, eine seriöse Zeitung, aber spielte das eine Rolle in dem Gutachten, Gegenargumente zu finden?
Ja, selbstverständlich. Jeder, der sich mit einem solchen Rechtskomplex befasst, muss ja wissen, welche Einwände, welche Bedenken von anderen erhoben werden. Manches liegt auf der Hand, manches habe ich selber aus meinen Erfahrungen, meinen Kenntnissen heraus thematisiert. Anderes, darauf bin ich nicht so ohne weiteres gekommen, also etwa die Sache mit der Datensparsamkeit.
Aber nochmal ganz konkret, ja, es gab zu einem frühen Zeitpunkt eine Stellungnahme der Landesdatenschützer. Und genau diese Stellungnahme haben wir auch Herrn Professor Bull zur Verfügung gestellt und auf die geht er, glaube ich, sogar auch ausdrücklich in dem Gutachten ein. Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwo im theoretischen Raum was abgehandelt wird, sondern es wird ganz konkret auf die jeweiligen Bedenken, die auch von den Landesdatenschützern erhoben wurden,
also
eingegangen.
Das ist das Schreiben vom 23. April 2010, das hier auf Seite 6 meines Gutachtens erwähnt ist.
Es gab ja auch eine Anhörung am 7. September vor den Rundfunkreferenten zu Datenschutzfragen, zu denen die Datenschutzbeauftragten auch geladen waren. Professor Bull war bei dieser Anhörung auch dabei und hat Anregungen und Bedenken, soweit sie ihm nicht vorher schon bekannt waren, in dem Gutachten noch mitverarbeiten können.
Dankeschön.
Danke, Herr Wagner.
Herr Bull, wie muss man sich das künftig vorstellen? Also die Beauftragten, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es ja weiterhin geben. Wenn jetzt der Beauftragte, angenommen, er ist in Berlin tätig, geht in den kleinen mit 49, da wohnt zufälligerweise ich, und ich zahle nicht. Der Beauftragte kommt, hat der mehr Daten als, sagen wir mal, welche hat der Daten mehr an der Hand über mich dann, über diesen 49er Bewohner? Und kann er klingeln, kann er nicht klingeln? Oder schreibt er
klingeln darf Brief? Jeder. Klingeln darf man.
Gut, gut.
Und er darf auch das Namensschild an der Klingel ablesen. Und viel mehr darf er nicht. Und er hat die Daten, die die Rundfunkanstalten haben, also die GZ, vielleicht ein Melderegister, Abgleich ist vielleicht verarbeitet, dass sie da umgezogen sind oder so etwas. Und dann kann er, ja, ich weiß nicht, die Praxis habe ich nicht selber verfolgt, ob er dann bei der sich überhaupt meldet, bei Ihnen klingelt, oder ob er nicht einfach sagt, da wohnt der Herr Huber, unter dieser und dieser Anschrift, und gibt das an die GZ oder an die Rundfunkanstalt.
Also ich glaube, man muss sich so vorstellen, die Daten, die jetzt im Bestand sind, und sie alle sind ja hoffentlich auch im Bestand, die werden einfach übergeführt, weil man davon ausgeht, dass wenn für eine Wohnung jetzt schon bezahlt worden ist, in Zukunft der Inhaber auch weiter bezahlt. Dann wird es aber diesen einmaligen Einwohnermeldedatenabgleich geben und aus ihm ersieht man, für welche Wohnungen noch kein Inhaber als Beitragspflichtiger herangezogen worden ist, und da werden dann natürlich dann auch Beitragsbescheide verschickt werden. Und wenn Sie dann nicht einverstanden sind mit dem Beitragsbescheid, dann haben Sie die Möglichkeit, zurückzuschreiben, zu argumentieren, dass Sie da nicht wohnen oder wie auch immer. Ja, dann geht ein Verfahren los. An sich braucht man den Rundfunkbeauftragten dafür gar nicht mehr. Und für die Zukunft findet das statt, was bislang auch schon stattgefunden hat, nämlich eine regelmäßige Meldung der Veränderungen im Einwohnermeldedatenbestand, also Wegzüge, Umzüge, Zuzüge an die GEZ, und die GEZ verarbeitet dies durch entsprechende Neugestaltung dann der Bescheide.
Vielleicht muss man noch etwas hinzufügen, die Beauftragten dürfen ja nicht in die Wohnungen eindringen. Wenn sie ihn aufmachen oder mit ihnen an der Tür sprechen, ist in Ordnung, das ist ein Alltagsvorgang. Aber sie dürfen nicht etwa wie ein Kriminalkommissar sagen, hier Durchsuchungsbefehl oder so etwas. Da ist das Wohnungsgrundrecht, die Privatheit davor.
Wenn ich da eine Anschlussfrage stellen darf, wenn ich das richtig verstanden habe, sind etwa 90% derjenigen, die zahlen müssen, zahlen.
Ja.
So in etwa nehmen wir die Zahl. Wenn Sie jetzt das neue Verfahren angehen, Herr Professor Söll, wo geht die Quote hin?
Nach oben.
Ja, das ist klar. Sonst würden Sie es nicht machen. Aber ja. Wo geht sie hin?
Ich habe keine wissenschaftlichen Methoden zur Verfügung, das genau festzustellen. Das sind Schätzungen, Erfahrungswerte, die vielleicht die Herren Justiziare haben. Aber das
also wir tun uns schon deshalb schwer mit dieser Datenschutzfrage. Wir tun uns schon deshalb schwer mit dieser Fragestellung, weil nach unserer allem, was wir wissen, der Mikrozensus, der jetzt erhoben wird, also im Klartext die Volkszählung, ergeben wird, dass in der Bundesrepublik wahrscheinlich etwa 1 Million Haushalte weniger existieren, als man statistisch im Augenblick noch annimmt. Wenn Sie mich also nach einer Quote fragen und man würde jetzt sagen, auf dem derzeitigen Stand vermutet man sozusagen 1 Million mehr Haushalte, ist klar, dass die Quote anders aussieht, als wenn wir die Volkszählung haben und dann möglicherweise festgestellt haben, dass die Zahl der Haushalte wesentlich geringer ist. Ich will aber auch noch mal was zu dem Beauftragtendienst sagen.
Also Sie können nicht sagen, ob 90%
überschreitet. Nein, wir können es nicht sagen. Wir werden die Daten gegeneinander fahren. Aber es ist klar, dass sozusagen eine Differenz besteht und die auch in den finanziellen Auswirkungen haben wir mal zugrunde gelegt, nur dass Sie da mal eine Größe haben. Wir haben mal zugrunde gelegt, dass wir 1% zulegen. 1% an Einnahmen zulegen. Aber daraus können Sie ersehen, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das sozusagen eine 100% Ausschöpfung wird. Und es ist eben auch auf einer Zeitachse zu sehen. Deswegen ist ja da ein Zeitraum von 2 Jahren genannt. Das ist ein Riesenaufwand, wenn 2100 Meldebehörden ihre Daten an die GEZ übermitteln und das dann nach und nach abgeglichen wird, sodass man auch nochmal sehen muss, das passiert jetzt nicht am 01.01.2013, sondern das braucht einen Zeitraum. Und was dann am Ende dieses Zeitraumes ist, dann ist schon wahrscheinlich, sagen wir mal, die ersten, die ich dann sozusagen neu in den Bestand habe, da fängt das schon wieder an, dass mein Bestand schon wieder in gewisser Weise erodiert, weil natürlich dann Datenbewegungen, da, also Umzüge da sind, die schon wieder nicht erfasst sind. Ich will aber auch noch mal kurz was sagen zu dem Beauftragtendienst. Das aus meiner Sicht doch Kennzeichnende des neuen Modells ist doch, dass der Beauftragte die Frage, die er bisher zu stellen hatte, nämlich, haben Sie ein Gerät, ja oder nein, dass er diese Frage künftig überhaupt nicht mehr stellen muss. Und da wir sozusagen davon ausgehen, dass wir den für die Beitragspflicht auslösenden Tatbestand eben über die Meldebehörden bekommen, der Beauftragte sozusagen weitgehend überflüssig wird. Er wird in einem Punkt nicht überflüssig, aber da gibt es auch keinen, aus meiner Sicht, keine Notwendigkeit für einen direkten Kontakt. Es gibt ein Problem, wenn die Meldebehörden uns übermitteln. Jetzt mal als Beispiel in Berlin unter den Linden Nummer, Hausnummer 100. Da melden die uns 20 Leute. Dann wissen wir natürlich nicht genau, wie sich diese 20 Leute auf dieses Haus verteilen. Es kann sein, dass dort jetzt, sagen wir mal, angenommen 10 Wohnungen sind und in jeder dieser Wohnungen wohnen 2 Leute. Kann aber genauso gut sein, dass da einer wohnt und in der einen Wohnung wohnen 6. Das ist der Punkt, wo möglicherweise künftig auch noch jemand nachgucken muss. Handelt es sich um ein Einfamilienhaus? Handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus? Das ist genau das, was Herr Professor Bull gesagt hat. Da muss möglicherweise festgestellt werden, wie viele Adressschilder gibt es da. Aber ein direkter Kontakt, klingeln, so wie Sie gesagt haben eben, Tür aufmachen und dann diese Frage, was spielt sich sozusagen hinter deiner Wohnungstür ab und wer ist hier alles und wie viele Geräte hast du, all dieses unwürdige Fragen hört doch auf. Und von daher kann ich nur sagen, ist das aus meiner Sicht wesentlich weniger eingreifend als der bisherige Zustand.
Ich darf noch eine Frage aus der Lebenspraxis anschließen. Wenn Sie herausfinden wollen, unter den Linden Nummer 120, wer findet dann raus, wer wo wohnt, wie viele wo wohnen? Das macht doch der Beauftragte, oder?
Ich habe ja gesagt, der wird die Adressen feststellen und dann hat er Auskunftsrechte. Das heißt, er schreibt dann an und zwar natürlich nur dort, wo er Leute findet, die nicht schon im Bestand der GEZ sind. Es wird auch das Haus unter den Linden 20 oder 100, da wird es schon Teilnehmer geben, die bei der GEZ gemeldet sind. Das heißt, er hat eine Differenz und die muss aufgelöst werden und das kann problemlos im schriftlichen Verfahren erfolgen. Da muss überhaupt nicht unwürdig an der Tür geklingelt werden, sondern wird ein Brief geschrieben und dann antwortet einer, ich wohne zusammen mit meinem Freund, der hat die GEZ-Teilnummer nochmal so und so viel und der Fall ist erledigt.
Und vielleicht darf man noch Folgendes erwähnen, also bei dem einmaligen Melderegisterabgleich werden auch von den Meldebehörden übermittelt, sofern sie es haben, Angaben zur Lage der Wohnung. Das heißt also auch dieser Schritt, den Herr Dr. Eicher eben erwähnt hat, Feststellung, welche Wohnung gibt es da in dem Hochhaus, ist teilweise durch die Auskunft des anderen Registers dann schon abgedeckt.
Darf ich noch mal eine Ergänzung machen zu der Vollzugseffizienz? Das ist ja ein Gesichtspunkt, der beispielsweise von Herrn Müller-Sönksen hier eingeführt worden ist, der sich einfach hinstellt und sagt, ich schaue mal, es gibt so und so viele Einwohner in Deutschland, die sind alle irgendwo meldemäßig erfasst und dann rechne ich das mal hoch und bekomme eine bestimmte Quote. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Sie müssen sich das Einwohnermelderegister als ein Fleet in Being vorstellen. Es ist nicht so, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt alle erfassen kann, sondern sie haben Wegzüge, die haben sich anderswo noch nicht angemeldet. Sie haben Leute, die versterben. Sie haben Junge, die nachwachsen. Sodass im Prinzip immer ein gewisses Defizit besteht, was die Gültigkeit und Validität der Aussagen aus diesem Register anbelangt. Wie hoch das ist, wie effizient man nun dieses Register nutzen kann, um möglichst viele der Beitragspflichtigen auch zu erfassen, das kann man aus eben diesem Grunde jetzt noch nicht sagen. Es wird ja eine Methodik zu entwickeln sein. Diese Methodik wird natürlich dann auch eingesetzt werden, wenn AD und ZDF bei der nächsten KEF-Runde eine Gebührenschätzung vorlegen. Das wird von der GEZ gemacht, nach einer bestimmten Methode, und wird dann mit der KEF diskutiert. Die KEF schaut sich das an, ist die Gebührenschätzung plausibel oder ist sie nicht plausibel? Ich könnte mir vorstellen, dass da bei der nächsten Berechnung dieser Art man sehr intensiv diskutiert und die KEF natürlich auch versuchen wird, eine möglichst hohe Vollzugseffizienz hier darzulegen. Aber wie gesagt, das muss methodisch diskutiert werden und genau vorhersagen kann es im Moment wirklich keiner. Also alles, was Sie da an Zahlen hören, vor allem die von der Person, die ich gerade eben genannt habe, das ist wirklich unseriös.
Und ich darf vielleicht zu der rechtlichen Frage noch einen Satz sagen. Ich brauche auch als rechtswissenschaftlicher Gutachter keine Schätzung der Zusatzeinnahmen vorzunehmen. Es genügt, und davon bin ich eigentlich überzeugt, dass die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten geeignet ist, den Zweck zu fördern. Förderung des Zwecks, Eintreibung der Rundfunkbeiträge. Und das ist unzweifelhaft der Fall. Das wäre wahrscheinlich sogar der Fall, wenn der 90%-Satz sinken würde, weil er ohne solche Bemühungen noch stärker sinken würde.
Was wir im Moment gerade erleben.
Okay. Herr Steinhauer vom VPRT.
Ja, eine Frage und vor allem Herrn Mohl bezüglich inwiefern, Sie hatten es vorhin kurz angeschnitten, die Auskunftspflicht Dritter. Inwiefern es da auch zulässig sein könnte, da auch konkrete Einkommensdaten zu erheben. Also mal der Fall, der mir vorschwebt, ist, dass zwei Personen in einem Haushalt sind, beide volljährig, und die eine Person wäre bei einem Tatbestand der Beitragsbefreiung erfüllen, die andere Person nicht. Die Anmeldung aber vollzieht die Person, die beitragsbefreit ist und sagt, der Haushalt ist befreit. Und ich sage, inwiefern, wenn jetzt bei der GEZ den Bedenken aufkommen würde, dass sozusagen der Haushalt der Ansicht nicht beitragsbefreit wäre, inwiefern sozusagen da auch von der GEZ solche Daten abgefragt werden.
Also eines darf man dazu vorweg sagen, die einem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßigung erstreckt sich innerhalb der Wohnung auf den Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner und auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung einer Sozialleistung nach sowieso und sowieso 12. Buch des SGB berücksichtigt worden sind. Also, wenn jemand eine Befreiung nach den ziemlich umfangreichen Tatbeständen des Sozialgesetzbuches und so weiter in § 4 des Staatsvertrages erhält, dann gilt das auch für die ja, sozusagen der ersten Reihe, die Verwandten der ersten Reihe oder Verschwäger, Ehegatte, Lebenspartner und so weiter. Umgekehrt, wenn ein Vollbeitragspflichtiger vorhanden ist, dann ist der nach meiner Auslegung des Vertrages beitragspflichtig und es kommt nicht darauf an, ob andere, wenn sie die Wohnungsinhaber, der Wohnungsinhaber wären, Ermäßigung beanspruchen könnten.
Also der Fall, den Sie genannt haben, der liegt genau in unserem Interesse, dass der nicht vorkommt. Dass die GEZ oder die Rundfunkanstalten nicht nach Einkommensverhältnissen fragen müssen. Und das ist auch heute genauso geregelt, denn heute ist es so geregelt, dass befreit wird, wer einen Sozialbescheid vorlegen kann. Wir haben genau damals, vor dieser Regelung, war es so, dass wir sozusagen, die Rundfunkanstalten mussten berechnen, ob der eineinhalbfache Sozialhilfesatz überschritten ist durch das Einkommen oder nicht. Und dazu waren genau diese Angaben, die aus meiner Sicht datenschutzrechtlich hochgradig relevant sind, notwendig. Da musste angegeben werden, welche Miete zahlst du, wie viele Kinder hast du in der Ausbildung, das. Und dann wurde am Ende sozusagen festgestellt, liegt derjenige über oder unter dem anderthalbfachen Sozialhilfesatz. Da wir jetzt die Regelung haben, vorgängiger Sozialbescheid, braucht es keinerlei Rechnung mehr. Es gab immer wieder umgekehrt politisch den Versuch, diese alte Regelung wieder einzuführen, weil Leute gesagt haben, früher war ich befreit, heute bin ich nicht befreit. Das hängt auch mit der Frage zusammen, ob jemand bereit ist, sozusagen die entsprechende Sozialleistung zu beantragen. Und wir sind hochgradig daran interessiert, dass das auch so bleibt, weil wir genau diese Fragen nicht stellen wollen. Und Herr Wolser-Bull hat es gesagt, da wo sozusagen eine Bedarfsgemeinschaft besteht, ist derjenige, der sozusagen, wo schon in der Bedarfsgemeinschaft ausgerechnet wurde, also die liegen sozusagen unterhalb des Satzes, der ist von der Befreiung mit erfasst, sodass auch in diesem Fall die Frage nicht gestellt zu werden braucht. Also Fragen nach Einkommensverhältnissen kann man ganz klar beantworten, wird es nicht geben.
Wenn ich das richtig verstehe, die GEZ will ja von mir bislang auch einige Daten wissen und hat sie ja von mir. Einwohnermeldeamt hat auch Daten von mir. Wenn ich jetzt die Daten nehme, die das Einwohnermeldeamt an die GEZ übermitteln wird, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ein paar Daten mehr.
Nein, die Meldebehörden haben viel mehr.
Ist das eins?
Ich kann Ihnen das mal vorlesen, das ist vielleicht das Einfachste. Paragraph 14 Absatz 9, dieser einmalige Meldedatenabgleich, der umfasst folgende Daten aller volljährigen Personen. Familienname, zweitens Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens, drittens frühere Namen, viertens Doktorgrad, fünftens Familienstand, sechstens Tag der Geburt, siebtens gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Nebenwohnungen, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung und achtens Tag des Einzugs in die Wohnung.
Ich kann Ihnen versichern, es ist um jedes dieses Datum lange gerungen worden. Okay. Man hat überlegt, darf zum Beispiel der Doktorgrad noch abgefragt werden oder übermittelt werden. Aber da hat man gesagt, ja, das ist ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung von anderen, um auszuschließen, dass also hier Personen dann in Anspruch genommen werden, die in Wirklichkeit gar nicht gemeint sind. Das geht um andere Namen, frühere Namen beispielsweise auch. Und so weiter. Also da ist wirklich, da ist der Grundsatz der Datensparsamkeit und Vermeidung von großen Daten wirklich angewandt.
Wunderbar. Ich kann auch das Melderechtsrahmengesetz zitieren, wo hier alleine in dem Normalfall 19 Datenarten genannt sind.
Speicherung. Nee, das wollte ich jetzt auch gar nicht wissen, sondern meine Nachfrage wäre, was macht Sie eigentlich relativ sicher, alle drei Herren da vorne, dass die Daten, die Einwohnermeldeamte haben, sozusagen besser sind im Sinne des neuen, der neuen Regelung als die GEZ schon längst hat?
Was eine Meldepflicht, eine Ein- oder Meldepflicht
ist. Es geht ja nicht um die, die sie schon hat, sondern es geht um die, die sie gerade noch nicht hat. Und da gibt es eine...
Die jetzt seit Jahrzehnten von ihr Daten hat.
Ja, die sind auch, das sind die 90%, die werden 90% bleiben. Ihre Daten und meine Daten hat die GEZ und um die geht es überhaupt nicht. Es geht um die, die nicht im Bestand der GEZ sind. Und um es Ihnen an einem plakativen Beispiel nochmal zu verdeutlichen, um auch nochmal diese absurden Fälle, die da immer auftauchen, nochmal zu sagen, woher die kommen. Die GEZ ist heute darauf angewiesen, Datenbestände einzukaufen von Adresshändlern, um zu prüfen, sind dabei Daten, die wir noch nicht im Bestand haben. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Die kaufen Daten, 100.000 Daten, lassen die gegen den GEZ-Bestand fahren und da kommt wieder eine Summe X raus, die sie noch nicht im Bestand haben. Die Leute werden angeschrieben, daraus resultieren dann immer Anmeldungen in beträchtlicher Höhe. Bei diesen Daten gibt es Ungenauigkeiten, die zum Beispiel daher kommen, dass Leute Preisausschreiben machen und bei diesem Preisausschreiben setzen sie als Absender ihren Hund oder ihre Katze ein. Da steht dann Milli, Meier, sowieso, Straße sowieso. Und das sind genau die Fälle, die dann nachher hochkommen, die immer wieder in der Bild-Zeitung und sonst wo hochgefahren werden. Unmöglich, die GEZ hat jetzt die Katze Milli angeschrieben, sie soll Rundfunkgebühren zahlen. Das kommt genau aus diesem Adressbestand. Künftig wird die GEZ bzw. die Landesrundfunkanstalten wahrscheinlich auf diese Daten verzichten können, weil wir in dem einmaligen Datenmeldeabgleich einmal die Daten kriegen, wo mit Verlaub keine Katze Milli angemeldet im Meldedatenbestand ist. Und deswegen haben diese Daten qualitativ einen höheren Wert als die von Adresshändlern. Und ehrlich gesagt, mir ist das auch viel lieber, weil diese, auch wenn das etwas ist, Herr Professor Bull, da können Sie noch mal was zu sagen, was völlig legal ist, dass diese Adressen angekauft werden. Aber es hat natürlich immer irgendwo einen Ruch, da werden Adressen angekauft, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Für mich ist der Punkt, dass dann hoffentlich diese Katzen und Hunde, die da zuhauf angeblich von der GEZ angeschrieben werden, dass die künftig nicht mehr auftauchen.
Ich habe da praktisch auch in dieselbe Richtung die Frage zur Qualität der Daten des Einwohnermeldeamts, was ja nicht auf Wohnungen getrimmt ist, sondern eben auf Einzelpersonen. Das heißt, wie hoch schätzen Sie die Qualität dieser Wohnungsangaben? Also glauben Sie, dass die Ihnen wirklich weiterhelfen werden beim Datenabgleich?
Das ist die eine Frage. Ja, ja. Die andere?
Und die zweite, was verstehen Sie unter Schwarzsehern im neuen System? Wir haben das nochmal so hervorgehoben, die Schwarzseher erfasst und danach gibt es ja keine Schwarzseher.
Ja, bevor sie erfasst sind, sind sie schon.
Doch, natürlich. Ja, einer, der nicht zahlt, der seinen Beitrag nicht zahlt und Radio und Fernsehen hört, ist nach wie vor ein Schwarzseher.
Ja, aber der nicht Fernsehen guckt und Fernsehen, Radio hört und trotzdem nicht zahlt, ist ja kein Schwarzseher.
Also das System beruht ja auf der Annahme, dass jedenfalls ein Rundfunkgerät in jedem Haushalt ist.
Doch, beruht darauf, dass alle zahlen müssen, wie eine Steuer.
Ja, und deshalb zahlen müssen.
Ja, aber es wirkt ja keinen Sinn.
Es ist in der Tat steuerähnlich, natürlich. Ja. Weil die gesamte Bevölkerung heute den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur empfangen kann, sondern zu einem ganz hohen Prozentsatz auch empfängt, das Radio sowieso. Das Fernsehen, da gibt es noch eine Differenz von etwa 5% nach den letzten statistischen Angaben.
Ja, aber trotzdem kann man nicht automatisch voraussetzen, dass jeder, der nicht zahlt, nachher
guckt. Nein, aber das ist die materiell-rechtliche Regelung, die beschlossen ist, dass man gerechter vorgeht, wenn man insofern typisiert und damit eine Art steuerliche Belastung für alle, aber mit der Zweckbestimmung Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhebt, als jetzt im Einzelfall zu gucken, wer hat ein Empfangsgerät zum Empfang bereitgehalten. Also das ist ein Systemwechsel im materiellen Rundfunkbeitragsrecht.
Das bezog sich doch nicht jetzt auf künftige Schwarzseher, sondern es bezog sich darauf, dass Leute, die eigentlich pflichtig waren, gebührenpflichtig waren, nicht Gebühren bezahlt haben. Die hat man früher herkömmlich als Schwarzseher bezeichnet.
Also ich glaub, das sollte man sich jetzt nicht. Ich benutze das normalerweise auch in Anführungsstrichen, das ist ja ein Wort aus der Umgangssprache. Also ersetzen Sie es durch Beitragsschuldner, die noch nicht ihre Schuld begleichen regelmäßig, die sich nicht angemeldet haben.
Frage,
Qualität ja, der Wohnungsstatistik. Es gibt keine Wohnungsstatistik, die dazu gegründet wird, sondern in den Melderegistern sind Hinweise enthalten, besondere Bezeichnungen der Lage der Wohnung, Hinterhof, dritter Stock, Nebeneingang. So etwas ist nicht in allen Registern enthalten. In einigen, die Meldebehörden sind auch ermächtigt, sich aus dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch Angaben über die Lage der Wohnung zu verschaffen. Wie weit sie das tatsächlich tun, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich glaube auch nicht, dass sie bereit sein werden, da umfangreiche Ermittlungen für die Rundfunkanstalten vorzunehmen. Sie müssen wissen, Meldebehörden sind Landes- oder Kommunalbehörden. Kommunalbehörden ist das die richtige Einordnung, aber unter Landesrecht, landesrechtlich geregelt. Die haben ihre eigenen Interessen zum Beispiel nicht mehr zu tun, als ihnen obliegt. Und ob sie den Rundfunkanstalten dazu gefallen sein werden, nun umfangreiche Erkundigungen noch anzustellen, ist ja die Frage. Aber die Meldedaten sind natürlich besser als viele andere Daten. Ich sagte es schon, weil die Verpflichtung zur melderechtlichen An- und Abmeldung dahinter steht. Sie ist auch Bußgeld bewährt. Das wissen wir alle, dass das nicht voll durchgeführt wird. Gerade deshalb braucht man auch die neue Volkszählung, weil man mal wissen will, wie viel Karteileichen in den Meldebehörden vorhanden sind. Das sind die praktischen Schwierigkeiten, die sehr stark auch dazu beitragen, dass die zum Teil fantasievollen Beschreibungen dessen, was kommen könnte, nicht zutreffen. Die werden nicht in Erfüllung gehen, egal ob man sie befürchtet oder ob man sie erhofft. Es wird weiter einen bestimmten Anteil von Menschen geben, die nicht sich an- und abmelden ordentlich, die sich der Beobachtung anderer entziehen oder sich meinen, ihre Pflichten eben nicht erfüllen zu sollen. Und das wird auch ja zunehmend in der Öffentlichkeit als mehr oder weniger lässige Sünde angesehen. Die Rundfunkanstalten können sich nicht auf diesen Standpunkt stellen. Rechtlich besteht die Pflicht und die muss auch dann, es muss angestrebt werden, sie voll durchzusetzen. Das ist ein Ziel, das kann man nicht aufgeben. Genauso wenig, wie man sonst sagen kann, ja, es wird sehr viel gestohlen, aber wir verfolgen den Diebstahl deswegen nicht mehr.
Die Tatsache, dass die ersten Kollegen schon gehen müssen, soll nicht heißen, wir sind schon am Ende. Es sei denn, sie hätten keine Fragen mehr.
Ich hätte noch eine ganz allgemeine Frage, vielleicht nicht an den Pulsat, an den Herren. Nun haben wir binnen kurzem das zweite Gutachten vorliegen. Was ist das nächste Gutachten? Was muss noch von wem auf den Weg geräumt werden?
Also wir haben, glaube ich, wirklich zwei gute Gründe gehabt, Gutachten anzufertigen. Das erste war die Frage des Modellwechsels. Das ist keine ganz triviale Frage gewesen, die wir gesehen haben an den Ausführungen von Herrn Kirchhoff. Wir hatten uns ja auch vorher schon gutachterlich mit fachkundigem Wissen versehen. Das ist eine schwierige, dogmatische Frage gewesen, die überzeugend jetzt gelöst worden ist. Das war der Grund, weshalb wir für den Modellwechsel das Gutachten eingefordert haben. Denn das Modell muss ja halten. Wir müssen ja doch. Also das System der Rundfunkfinanzierung muss ja stehen und darf nicht an dogmatischen Fragen einknicken. Und die Frage des Datenschutzgutachtens, ich habe das ja in meinen Eingangsworten gesagt, Datenschutz ist ein Reizthema und Datenschutzfragen werden immer gerne emotional aufgeladen, dann dazu benutzt, um gegen ein Vorhaben zu schießen. Und hier zu sagen, da argumentieren wir nicht selber, sondern lassen einen Fachmann zu Wort kommen, dessen, der durch seine Vitae bewiesen hat, dass er sich mit der Materie auskennt, der die über das entsprechende Wissen verfügt und der auch die entsprechende Autorität aufgrund seiner Lebensleistung hat. Das schien uns ein wichtiger Grund zu sein, auch unter diesem sehr sensiblen Aspekt dieses neue Modell nochmal abzusichern. Ich glaube, das sind zwei durchaus legitime Gründe gewesen. Ich sehe im Moment jetzt nicht das Erfordernis eines weiteren Gutachtens.
Nein, es wird aber, das will ich auch nochmal sagen, es wird ja im nächsten Jahr dann die Beratungen in den Landtagen geben. Und natürlich wird in den Landtagen, in den Ausschüssen, werden genau die Fragen gestellt, die wir jetzt auch Herrn Professor Bull gestellt haben. Und da halte ich es für absolut hilfreich, wenn man da auf die eine oder andere Unterlage verweisen kann und sagen kann, da ist es nachzulesen. Und wenn es darüber hinaus Fragen gibt, gerne. Aber die Datenschutzmaterie, das will ich bei der Gelegenheit auch mal sagen, das ist eine hochkomplexe Materie, von der meiner Ansicht nach wesentlich weniger Leute was verstehen, als darüber geschrieben wird. Ja, also um das mal klar zu sagen. Das ist eine komplizierte Materie und es schreiben sehr viele was darüber, aber ob das alles so...
Aber bei ADZ wird auch mehr gesendet, als vielleicht Kenntnisse da sind.
Das wäre jetzt ein unschönes Schlusswort.
Ja, ich meine, Sie müssen ja die Jacke nicht, sich nicht anziehen, obwohl ich die Bahn glaube.
Nein, aber setzt sich sonst fest keine Eiche.
Ach so. Also. Damit das nicht passiert, sitzen wir hier zusammen. Oder soll ich sagen, saßen? Wenn Sie mögen, die Herren sind noch einen Moment da, hoffe ich mal, für die eine oder andere Nachfrage. Nee, Sie müssen weg. Okay, dann war's das. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.